Hi, hier ist Steve und heute habe ich die werte Elena dabei.
Hallo, ich bin die Elena, Künstlerin aus Wien.
Und unser Thema für dich: ein Blickwinkel auf die traditionelle Kunst und die digitale Kunst und dazwischen. Damit du auch weißt, damit wir jetzt nicht nur Bullshit labern oder so, wollen wir dir zu Beginn direkt erstmal so erzählen, wie wir selber zur Kunst gekommen sind. Ladies first.
Dankeschön. Ja, wie bin ich zur Kunst gekommen? Ist eigentlich mehr oder weniger reingerutscht. Ich habe eigentlich immer schon gerne gemalt, also seit ich denken kann. Aber das war eher so fokussiert auf ja Situationen, wo sich das halt ergeben hat. Sei es der Kunstunterricht, Handabdrücke bei einer Geburtstagsparty. Das waren eher so, wie man es halt als Kind mitbekommt und wie man auch in die Malerei da so ein bisschen reinrutscht. War immer begeistert dabei und habe das aber nie als Hobby in dem Sinn praktiziert, dass ich jetzt sage, okay, ich setze mich jetzt hin und mal ein Bild. Dieser Schlüsselmoment kam eigentlich aus meiner Leseleidenschaft. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Das war ja eigentlich immer so meine Freizeitbeschäftigung nach der Schule. Schultasche in eine Ecke knallen und mich irgendwo verstecken mit einem Buch. Und daraus kam dann das Schlüsselerlebnis. Mein erstes Bild, was ich wirklich mit Acrylfarbe gemalt habe, mich hingesetzt habe, wirklich mit dem, ich möchte jetzt ein richtig schönes Bild malen. Und das war in der Eragon-Buchreihe, der blaue Drache, die Saphira. Und das ist auch das erste, würde ich sagen, von mir richtige Bild, jetzt abgesehen von Kindheitskritzeleien. Der blaue Drache, den ich auch noch einmal dann gemalt habe im Zuge auch von dem YouTube-Kanal, weil das eben so ein Schlüsselmoment für mich war, so das erste Beginn, das erste Bild als Beginn von einer Reihe vieler Bilder und von der Leidenschaft zu malen. Ja. Wie bist du denn eigentlich zur Kunst gekommen, Steve?
Bei mir fing es, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Das war auf jeden Fall, da war ich ein kleiner Stups, ganz kleiner. Und meine Mutter hat dann damals mit mir so diese kleinen Zettel, die kennst du gewiss auch, ne? Von diesen Notizzetteln, hat sie mir dann mal in die Hand gedrückt und mir so ein bisschen gezeigt, wie man die Figuren nachzeichnen könnte. Und seitdem hat sich das auch, wie bei dir, so halt quer durchgezogen, immer durchs Leben, auch so Kunstunterricht und so war ich auch immer voll dabei. Bis dann so die ersten Computer kamen. Da war ich dann immer auch im Computerunterricht in der Schule, während andere dann Minesweeper oder wie das heißt gespielt haben, saß ich dann da und hab weiter an Paint rumgemalt. So hat sich das Ganze dann auch weiterentwickelt, bis ich dann meinen ersten PC hatte. Das erste, was ich eigentlich so im Internet auch gemacht hatte, da war ich durch einen Arbeitskollegen draufgekommen, der hatte halt einen Clan. Gaming-Clan, ich glaube, ja, COD war das. Und dann brauchten wir ein Logo. Ja, habe ich mich mal hingesetzt, gebastelt und seitdem bin ich auch dabei.
Also von Anfang an quasi gleich in die digitale Kunst auch gerutscht.
Das hat mich halt schon immer fasziniert. Es war schon damals ja auch eventuell kennst, oh, Simpsons kennst du ja, denk ich mal. Denk ich mal, kennen wir alle. Oder?
Ja, kenne ich. Ja, kenne ich.
Da gab's ja die eine Folge, die ist auch schon Asbach uralt, wo sie dann am Ende auch gezeigt haben, wie so ein Humor gezeichnet wird. Halt
Okay.
mit den Kreis, 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 G. Und hatten sie halt auch damals schon, was heißt, digital, das war so vorurzeitlich digital, will ich es mal sagen, gezeigt und dadurch war ich schon immer davon fasziniert auch.
Ja, aber so fängt es oft an meistens, ja, durch irgendein Hobby oder Film, Zeichentrick, Serie, Buch. Ich glaube, also ich habe von vielen Künstlern, Zeichnern auch gehört, dass es genau so dann eigentlich beginnt. Man rutscht mehr oder weniger einfach dann rein, ja, und bleibt irgendwie hängen daran, ja.
Es ist halt irgendwie schon eine Sucht.
Und eine Therapie, finde ich, ja. Also es. Da braucht man keinen, weiß ich nicht, Waldspaziergang oder ja gut, den vielleicht schon, aber oder Psychologen oder ja, sonstige Aggressionsbewältigungsprogramme oder was auch immer. Es ist, finde ich, einfach auf verschiedenen Ebenen auch Therapie für die Seele.
Ja, definitiv. Das habe ich zum Beispiel in dem Blog-Eintrag, den jetzt noch keiner außer mir gelesen hat, wovon ich dir eben vorhin schon erzählt hatte. Die Szene, das habe ich da auch ein Video von YouTube verlinkt. Szene von Doctor Who, wo der mit den Van Gogh da reinkommt. Van Gogh war ja auch so halt sein Lebtag, trauriger Mensch, scheiß Leben, aber er hat's geschafft, durch die Trauer so schöne Sachen zu erschaffen und nicht nur halt Trauer zu zeichnen, sondern auch schöne Sachen wie Liebe und einfach die Schönheit alles.
Ja, aber das hört man oft, dass Dinge, man hört sie ja zum Beispiel auch von Tanzen oder so, dass genau solche Hobbys ja der ideale Kanal sind für egal welche Themen einem eben belasten, ja, Frust oder schlechte Kindheit, was auch immer, wirklich die beste Möglichkeit sind zu verarbeiten. Und ja, es ist einfach so schön dann auch bei der Kunst, wenn man, wie du so schön gesagt hast, wenn dann einfach so ein schönes Ergebnis rauskommt, ja, und auch die Geschichte dann noch ein bisschen dazu erzählt, dem Betrachter.
Somit denke ich mal, wären wir mit unseren Geschichten auch soweit durch. Man hört's ja raus, du bist eher die traditionelle Künstlerin und ich halt mehr der Digital Artist. Wobei ich mich ja selbst mehr als Designer sehe, was ich persönlich weniger als Künstler ansehe, wobei ich es zwar als Künstler auch ansehe, aber halt nicht so wie jetzt ganz normale Künstler. Hört sich jetzt irgendwie komisch und verwirrend an, ist aber so.
Was ja dann schon wieder ins Thema führt, was ist Kunst? Das ist ja ganz, ganz schwierig differenzierbar. Ab wann hört die Kunst auf und was kann man wirklich dann auch als Kunst benennen, ja? Ich finde, dass es da bei der traditionellen Kunst ein bisschen so unterscheidet zwischen Handwerk und Kunst. Sieht man ja zum Beispiel bei schön gestalteten Möbeln, ab wann ist es reines Tischlerhandwerk, ab wann ist es ein künstlerisches Werk. Und ja, wie du auch gesagt hast, gerade bei der digitalen Kunst, ab wann ist es ein Design, wann ist es ein künstlerisches Werk. Das zu differenzieren, finde ich, fällt mir selber jetzt auch als Künstlerin wahnsinnig schwierig. Ab wann kann man sagen, okay, man ist jetzt Künstler oder welche Art Künstler?
Ja, die Frage, ab wann was jetzt Kunst ist, das ist wirklich sehr tief. Auch gerade von meinem eigenen Gefühl, wenn ich jetzt selbst jetzt einen Auftrag habe als Designer, dann habe ich ja immer wieder Schema F vor mir. Okay, allgemein hat man ja als Künstler, auch du in der traditionellen Kunst hast ja Schema F vor dir. Du fängst an mit Konturen, arbeitest dich weiter, bis du dann bei den Details ankommst und es dann komplett abschließt.
Stimmt, es ist mehr oder weniger beginnt's immer mit demselben Ablauf, ja.
Das wäre ja schon mal, was unsere beiden Arten aneinander schon mal gleich hätten. Aber zum Beispiel bei der digitalen, weil ich da jetzt beim Designer besonders sehe, ist halt, da ich wirklich diese ganzen, die psychologischen Aspekte, die Farbpsychologie und marketingtechnisch. Du hast halt immer diese genauen Regeln, die du beachten musst. Es kann zwar natürlich auch Spaß machen, das Ganze zu machen, und weiß Gott, habe ich da schon etliche Sachen gemacht, die mir auch Spaß gemacht haben. Aber am meisten machen mir wirklich so, wenn ich wirklich so freihand wirklich so irgendwie mich an den PC setze und einfach anfange und irgendwo ende.
Gut, aber ich glaube, das hat jeder, der dann beginnt, für also Auftragsarbeiten zu machen. Also ich habe das auch oft, wenn ich jetzt Anfragen bekomme für bestimmte Bilder oder Porträts. Es macht bei weitem nicht so Spaß, weil man sich nicht frei kreativ entfalten kann. Eigentlich der Grund, warum man ja meistens überhaupt Kunst betreibt. Man möchte sich ja kreativ entfalten. Und das kann man natürlich bei Aufträgen nicht, weil man wahnsinnig Rücksicht nehmen muss auf den Kunden, auf den Auftraggeber. Und ich glaube, das ist sowohl bei digital als auch bei traditioneller. Sobald man sich quasi nach was richten muss, schränkt einem das künstlerisch oder kreativ einfach wahnsinnig ein, ja?
Okay, wobei ich aber, du machst ja mehr so die traditionellen Bilder auch. Da hast du ja schon ein bisschen mehr Freiheiten, oder?
Ja und nein, eigentlich meistens nicht. Die Das führt ein bisschen auch ins Thema, was heutzutage beliebt ist in der traditionellen Kunst. Und witzigerweise auch, wenn man mit moderner Kunst ja oft verbindet eine Leinwand, wo mehrere Farbkleckse drauf sind, zum Beispiel jetzt nur mal so vereinfacht dargestellt, ist doch der Trend langsam, dass man Kopien möchte. Also es ist auch das, was einem wahnsinnig begeistert an einem traditionellen Künstler derzeit, was zum Beispiel auch auf YouTube der Renner ist, ist so realistisch wie möglich, so kopiegetreu wie möglich. Der Künstler soll als Kopiermaschine funktionieren. Und da ist es immer öfter, also wenn man Aufträge bekommt, ist das halt selten. Zeichne mir einen Meeresblick, kommt auch vor, aber eher selten. Es ist selten, ich möchte, dass du für mich ein Bild malst und quasi für mich die Liebe interpretierst oder so, sondern es ist sehr, sehr häufig, zeichne mir bitte meine verstorbene Katze, zeichne mir bitte meine kleine Schwester, ich hätte gerne ein Porträt von mir selber oder einen Charakter aus einem Film. Und das natürlich möchte der Auftraggeber so, ja, so nah an der Realität wie möglich. Und somit fungiert man ja rein nur als, ja, Kopiermaschine. Und das lässt dann wieder sehr wenig Freiraum, ja.
Okay, das hört sich jetzt schon ziemlich hart an. Das hört sich sogar fast so hart an wie ein Bericht, den ich letztens gesehen habe, wo sie in China da, was weiß ich, 30 Mann oder so in 20 Quadratmeter Raum sitzen und alle hier zum Beispiel wieder mal Van Gogh, denen seine Sonnenblumen nachzeichnen. Ich hatte echt gedacht, da wärst du, wenn ich so mir deine Werke anschaue, ein bisschen freier von.
Ja, bei den Werken, die ich mehr oder weniger mal für mich selber mal. Also, und da versuche ich mich dann auch komplett auszuleben und wirklich nur das zu zeichnen, was mir vorschwebt, weil es bei den Auftragsbildern komplett gegenteilig ist. Und man merkt aber auch, die Leute finden das schön und die Leute sind oft auch begeistert und vor allem auch, wenn es ein Bild ist mit einem Hintergrund, den man auch sofort sieht. Zum Beispiel kürzlich das Rotkäppchen, was nicht traditionell jetzt das kleine Mädchen ist, was vor dem bösen Wolf vielleicht auch Angst hat, sondern was ich einfach für mich ein bisschen interpretiert habe. Und es wird zwar gut aufgenommen, auch mit Begeisterung, und viele sagen, ja, es ist eigentlich toll und wie du das interpretiert hast und wie der Gesichtsausdruck der Person, der Abgebildeten und so ausschaut. Aber im Endeffekt sind das, die wenigsten Interesse haben, gekauft zu werden, weil am Ende möchte jemand dann doch, dass man ja zum Beispiel seinen Partner porträtiert, den er sich dann auf den Schreibtisch hinstellen kann, statt als Fotografie eben als Bild. Ja.
Wie gesagt, hätte ich echt nicht erwartet, doch bei dir auch so in der traditionellen Art, wie du auch zeichnest. Ich werde euch auch mal einen Link reinhauen zu ihrer Seite und zu ihren Werken. Da denkt man an für sich nicht, dass es wirklich so krass teilweise doch schon ist in dem Bereich.
Ja, also der Trend geht richtig, also sehr, sehr tendenziell in diese realistische Richtung. Nicht immer, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Fans auch von, ja, das, was wir halt kennen unter moderner Kunst. Es gibt auch sehr viele, die abstrakte Kunst schätzen, aber jetzt rein, was an Aufträgen reinkommt, geht meistens eher so in die Richtung, ja, dass man halt seine Lieben porträtiert haben möchte oder eine eben Filmperson, die einen gut gefällt. Oder wenn es Landschaftsbilder sind, dann auch sehr, sehr konkret. Wirklich mit Foto, ich möchte, dass die und die Kirche, das hatte ich auch einmal, dass wirklich eine bestimmte Stelle, also es war eine Kirche mit einem Park davor, die hat halt für den Auftraggeber eine emotionale Bedeutung, dass die dann abgezeichnet wird. Und da möchte der Auftraggeber wirklich, dass das so nah ans Original wie möglich kommt. Und wenn man dann oft anfängt, dass ein bisschen was auch von der emotionalen Geschichte vom Auftraggeber hineinzupacken, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das hatte ich auch bei kürzlich eigentlich witzigerweise ein Bild, was ich gemalt habe. Das war ein Baum vor einer Sonne oder einem Mond. Und dieses Bild hat eine krasse emotionale Geschichte. Also da geht es wirklich um Verlust, da geht es um eine Person, die jemand verloren hat. Also eine sehr, sehr tragische und hochemotionale Geschichte. Und Im Endeffekt stand vor allem nur fest oder war wichtig das Symbol der Baum als Leben und so. Und wo ich mir aber gedacht habe, ich möchte mir da wirklich die künstlerische Freiheit nehmen und möchte einfach diese Geschichte da hinein interpretieren. Und das Problem dabei ist, finde ich, dass man wahnsinnig sensibel sein muss, weil derjenige, der sich halt jetzt dann das Bild an die Wand hängt, ja das dann auch jedes Mal sieht, wenn er das Bild anschaut. Und das vielleicht im zwar dieses Symbol oder so viel bedeutet, aber nicht jedes Mal auch mit der Geschichte konfrontiert werden will. Aber sobald man ein Bild quasi nicht nur kopiert, sondern versucht auch ein bisschen kreativer, ein bisschen zu interpretieren, ruft man zwangsläufig meistens Emotionen hervor und nicht immer eben nur sehr, sehr positive, sondern auch welche, die vielleicht zum Denken anregen. Ja.
Auch grundlegend, denke ich mal, kann man dann schon mal bei dem Punkt sagen, dass sowohl in der traditionellen als auch digitalen Kunst in der Freiheit bei Aufträgen nicht wirklich Freiheit gegeben ist. Man muss ja halt immer genau nach den marketingtechnischen Punkten gehen und halt gehen, was gerade Trend ist, während es bei dir dann wirklich schon fast. Hört sich, deine Beschreibung hört sich fast so an wie diese Werbung von diesen Fotobüchern. Aber
Ja,
wirklich, der Kunde,
genau.
der kommt zu dir, der will im Grunde eigentlich ein Foto haben, aber es soll nur gemalt sein. Aber es soll ein Foto sein.
Es ist ein wenig so, ja. Und man macht das halt dann natürlich.
Okay, was da aber ja noch definitiv, weil wenn du jetzt schon so fast Foto kopieren sollst, ist ja auch die Fähigkeiten. Wie siehst du denn da so die Unterschiede in der Lernbarkeit zwischen den beiden Fraktionen digital und klassisch?
Ich finde, dass vor allem die traditionelle Kunst ist ein richtiges Handwerk noch. Also man muss viele, viele Grundlagen kennen, vor allem um realistisch zeichnen zu können. Es ist halt immer auch die Frage, welchen Stil oder welche Kunstrichtung man anstrebt. Aber gerade wenn man jetzt aber selbst eigentlich, wenn man wirklich in eine abstrakte Kunst will, viele, viele Grundlagen muss man erlernen. Also egal wie viel Talent man hat, ich finde, Talent ist einfach nur dann ein Sprungbrett, um das wesentlich schneller zu erlernen. Und trotz allem ist es etwas, was man lernen muss. Man muss Farben mischen lernen. Man muss lernen, dass ja die Unterschiede von Licht und Schatten. Der große Unterschied, und das finde ich bei der traditionellen Kunst auch einen sehr, sehr großen Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist, ich muss etwas malen, was ich wirklich sehe und nicht, was ich weiß. Das hat man oft beim realistischen Zeichnen, dass man versucht, zum Beispiel, wenn man ein Glas zeichnet, man versucht es rund zu zeichnen und da beginnt schon der Fehler, dass man nicht rein wirklich die Striche setzt und das Verhältnis von Licht und Schatten, was man wirklich nur mit dem Auge auch erkennen kann. Und das sind so Grundlagen, die man erlernen muss, egal ob man jetzt Talent dafür hat oder nicht, wenn man natürlich kein Talent hat, wird einem das wesentlich schwieriger fallen und die Frage, ob man dann auch die Freude hat, da wirklich auch durchzuhalten, um annähernd schöne Ergebnisse zu erreichen. Ja, aber umgekehrt wiederum kann ich mir denken, dass bei der digitalen Kunst es einfach auch notwendig ist, viele Grundlagen zu erlernen und mit den Programmen umzugehen, um schöne Ergebnisse zu erhalten, oder?
Ich sag mal, im Grunde definitiv braucht man die Programmkenntnisse. Das denke ich mal, kennen wir alle im Umgang, egal womit, ob jetzt irgendeine Smartphone-App oder ob jetzt gerade mal der Teamspeak-Recorder, wie wir ihn gerade nutzen. Man braucht halt das Wissen. Aber wie du schon eingangs erwähnt hast, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für digital eben entschieden habe, ist dieses Handwerkliche. Das Problem für mich ist halt, ich habe nicht so die ruhige Hand. Also ein runder Kreis wird bei mir niemals rund, den kann ich auch 10.000 Mal zeichnen, da wird er noch immer nicht rund sein. Und da finde ich halt auch so eine Art Bequemlichkeit auch, da ich zum Beispiel jetzt in Photoshop, GIMP oder Paint, da ziehe ich mal eben die Maske, zack, habe einen perfekten runden Kreis da. Es ist halt diese Gradlinigkeit auch, die dann schon direkt gegeben ist, wozu man keine handwerklichen Fähigkeiten dann braucht. Aber halt, wie du erwähnst, ist halt das Einlernen in die Programme. Und je nach Programm ist das dann auch wieder ein bisschen Kritisch. Aber ansonsten beneide ich jeden, der schön zeichnen kann, so wie du zum Beispiel. Wo ich jetzt noch relativ mitkomme, wäre zum Beispiel Modellieren. Das habe ich auch schon früher in der Schule gut gekonnt. Aber wirklich so Feinarbeiten, dieses Kleine, das wäre was, wo ich halt für morden könnte, glatt, sag ich mal.
Ich glaube aber, das ist erlernbar durchaus. Also ich war witzigerweise, ich war eine Zeit dann auch bei einer Malerin tatsächlich und habe aber nicht wirklich malen gelernt, weil sie hat mir einfach die Freiheit wirklich gelassen und hat gesagt, man lernt es am besten, indem man es einfach tut. Und war in der Gruppe bei weitem nicht die Beste. Also ich wollte es gut können, aber ich kannte wahnsinnig viele neben mir, vor mir, hinter mir, die es wesentlich, die einfach, ja, das Talent einfach viel mehr hatten. Und ich hatte aber diesen wahnsinnigen Ehrgeiz, ich habe mir das einfach so richtig in den Kopf gesetzt und habe mir gedacht, ich möchte das unbedingt können. Koste es, was es wolle, ich möchte das. Und ich glaube, dass trotz allem es auch mit nur ein bisschen Talent, also ich glaube, gänzlich jetzt ohne Talent ist es schwierig, aber ich glaube, dass auch mit ein klein wenig Talent, und das hat eigentlich fast jeder von uns, und das ist nämlich vor allem auch die Lust am Malen, die dieses Talent ja auch gleich mit sich bringt, einfach die Freude daran und der Wunsch, es zu können, dass man das alles erlernen kann. Es ist nur wesentlich mühsamer als jemand, der das von Haus aus einfach, der einfach den Stift in die Hand nimmt und da gar nicht viel lernen oder Grundlagen begreifen muss, sondern das funktioniert einfach.
Wobei ich mittlerweile ja auch schon sehe, dass zum Beispiel, wenn man jetzt auch anfängt zu zeichnen, richtig, also fernab von kurz mal einen Mausklick, sondern zum Beispiel mit einem Grafiktablet, die sind ja mittlerweile auch verbreitet wie die Pest, dass man da eben auch diese traditionellen handwerklichen Fähigkeiten wieder etwas zurückbekommt in die Kunst.
Stimmt, also es ist ein eigenes, eine eigene Zwischenrichtung inzwischen. Diese Verbindung zwischen traditioneller und digitaler Kunst soll ja auch jetzt eine Ausstellung demnächst, habe ich gelesen, auch in London kommen, wo es genau diesen Schwerpunkt gibt, dass man zum Beispiel per 3D-Druck Kunstwerke schafft, die ja dann trotzdem irgendwo auch greifbar sind und mit denen, also mit diesen kleinen Teilen eines Kunstwerks zum Beispiel dann auch per Handwerk wieder ein größeres Kunstwerk schafft. Also man versucht oft eine Brücke, also manche Künstler versuchen da wirklich eine Brücke zu schlagen zwischen der handwerklichen traditionellen Kunst und der digitalen schon. Also das fängt beim Grafiktablet, bei den Zeichnern an, geht aber auch wirklich schon auch in die darstellende Kunst immer mehr, dass man einfach da versucht, von der digitalen und von der traditionellen, von beiden sich quasi die Vorteile zunutze zu machen und eine neue Kunstrichtung auch zu kreieren.
Man nähert sich halt auch wieder ein bisschen an und kommt auch wieder mehr auf eine Gleichheit.
Ja,
Wobei, ja.
das stimmt. Wobei das rein dann auch wieder die Kunst ist, die man ja irgendwo halt einmal betrachtet oder sich einmal leistet, wer gerne zum Beispiel Kunst sammelt. Trotzdem aber eindeutig die reine digitale Kunst eher gebraucht wird, auch bei allem, was das Berufliche betrifft. Zum Beispiel oder auch gut. Per Grafiktablet auch diese Art der digitalen Kunst, auch zum Beispiel bei den Buchillustrationen. Ich habe mich da mal ein bisschen auch interessiert dafür, Bücher illustrieren, wie funktioniert das, was sind da die Anforderungen. Und da ist zum Beispiel die traditionelle Kunst komplett fehl am Platz und abgelöst dort inzwischen. Also da wird rein nur digitale Kunst verlangt, ja.
Wie du auch schon sagtest, ist das Ganze ein bisschen an Wertverlust mittlerweile. Zum Beispiel die Digitale ja zum Großteil wirklich mehr so der beruflich der effektive Wert.
Ja, da geht das komplett auch in deine Richtung, dass das oft auch fürs Marketing, fürs Design von Firmen zum Beispiel, je nach Dienstleistung oder Produkt, was man auch irgendwo vermarkten will, dass da einfach wirklich die digitale Kunst oder auch wirklich auch in deinen Designbereich gehend, dass das dafür verwendet wird und da einfach wirklich auch seinen Platz gefunden hat, wo, glaube ich, die Leute eher auch bereit sind, dafür zu zahlen, eher. Es trotzdem, wie jede Kunst, ist es, glaube ich, schwierig mit dem Wert, also dass viele Leute einfach dafür nicht zahlen wollen. Aber ich glaube eher als jetzt bei traditioneller Kunst oder wirklich jetzt darstellender Kunst, oder?
Ja, das denke ich mir nämlich auch. Das war, was ich anfangs schon meinte, zwischen Kunst und Design, dass halt wirkliche Kunst nicht mehr so auffindbar ist. Es wird meines Empfindens nach immer weniger. Leute leben auch weniger für Kunst. Sie wollen nur schnelle, fertig, aber anstelle jetzt, wie du eben auch schon erwähnt hast, schön geschreinerten Tisch. Lieber dann hier dieses quadratige etwas von IKEA mal schnell hingestellt.
Genau, es muss funktional, es muss praktisch sein, leicht reinigbar, am besten trotz allem kostengünstig. Selbst wenn man sich ein edles Stück zulegt, ein Designermöbelstück, soll es möglichst günstig sein. Genau, ja, sehr, sehr schlicht. Das ist die Richtung, in die es einfach geht. Und man möchte einfach nicht mehr viel Geld dafür ausgeben, ja.
Auch wirklich diese alten, auch meine Großmutter, die hatte früher überm Sofa, das weiß ich noch, so ein riesiges Gemälde. Ich glaube, das war 2 mal 1 Meter, also so in der Breite 2 Meter knapp, 1 Meter hoch. Das war so ein wunderschön gemaltes Gebirge, auch mit so einem Asbach-uralten Messingrahmen da drum. Das war wunderschön. Sowas gibt's ja meist heutzutage kaum noch. Und ich denke mal, auch in der Zukunft wird dann allgemein weniger Kunst, sondern mehr Funktionalität, wie du es eben schon nanntest, verlangt werden.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber ja, es wird weniger. Ja, es muss einfach funktionell sein, es muss praktisch sein. Aber lustig an dieser Stelle, ich habe ein Jahr lang bei einer Restauratorin gearbeitet. Ich wollte Restaurierung studieren eine Zeit lang und habe wirklich in deren Keller gearbeitet und habe das wirklich eine Riesenfreude gehabt, habe das Vergnügen gehabt, ein Bild zu restaurieren. Bilderrahmen. Eben auch, der war mit Blattgold verziert, also wirklich noch so einen alten, schönen Bilderrahmen auch. Und mit der habe ich dann öfter auch geredet. Das ist halt etwas, es ist halt ein Berufszweig, den es natürlich immer noch gibt, der auch durchaus irgendwo wichtig ist, aber es geht weit weg von diesen für Privathaushalte oder private Kunden Bilder restaurieren, rein wirklich nur in den Museen die Bilder zu korrigieren, also zum Restaurieren vielleicht kurz. Da geht es einfach nur darum, Kunstwerke ja, zu reparieren. Und ja, die hat einfach dann auch aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Es nimmt ab mit Leuten, die Kunst sammeln und das immer, immer mehr und die sich auch für um die Bilder kümmern müssen, möchten, weil das Problem ist, wenn man jetzt so ein Leinwandgemälde hat, zum Beispiel ein Ölgemälde, das muss man ja auch kontinuierlich reinigen lassen von einem Restaurator. Das muss man pflegen, weil das wird kaputt über die Jahre. Also es gibt noch keine Farbe oder Malart, die wirklich Bilder auf ewig konserviert. Nicht einmal mit der Acrylfarbe hält das ewig. Und das ist halt auch etwas, wo viele dann einfach das einfach nicht möchten und den Wert auch bei dem Bild gar nicht sehen. Die sagen, okay, es ist wesentlich günstiger, ich lasse mir ein großes Poster von einer Landschaft ausdrucken, rahme sie und hänge sie mir an die Wand, als dass ich mir wirklich von einem Künstler da ein Werk hole, was ich da eventuell auch noch instand halten muss. Ja?
Das ist ja, wie ich auch schon vorab mit dir drüber gesprochen hatte, über Künstler an für sich. Wenn man heute denkt, den Louvre oder was weiß ich für Museen, hängen Van Gogh, Da Vinci und Picasso. Aber wenn ich jetzt allein schon sehe, digitale Kunst. Nenn mir da mal einen großen Künstler. Das hatten wir ja eben schon.
Ja, das ist das Schwierige, aber ich glaube, weil die diese Art von Kunst gar nicht mal mehr die Reichweite bekommt, sich wirklich, wo ein Künstler sich wirklich als großer Künstler bezeichnen kann. Wie viele Künstler gibt es, also wirklich jetzt malende Künstler, die von ihrem Handwerk leben können oder die weitaus gut von ihrem Handwerk leben können? Das ist immer seltener geworden und weitaus schwieriger, als es früher war, ja, wo das einen richtigen Stellenwert hatte und wo wir wieder beim Thema Wert sind, ja. Es ist in der heutigen Gesellschaft, das ist einfach so, es ist wahnsinnig schnelllebig, es muss alles sehr, sehr schnell gehen, wir haben wenig Zeit und viele Dinge haben keinen Wert mehr für uns, die sind einfach nicht wichtig. Und ich denke mir, das geht vielen Branchen und vielen Dingen so und letztendlich auch, glaube ich, deinen Designs, oder? Dass da auch die Leute immer weniger bereit sind für einen Wert. Ich meine, du steckst ja Arbeitszeit rein, du steckst Talent, also gut, Handwerk in dem Sinne jetzt nicht wortwörtlich nehmen, aber halt dein Wissen, dein Können hinein und die Leute schätzen das nicht mehr. Ja? Also das ist, was da dahinter steckt, dieser Wert, der ist einfach weg. Und das ist halt auch ein Grund, warum es, glaube ich, keine großen Künstler in dem Sinn mehr geben kann, die so gehypt werden. Oder wie ist das bei dir?
Nee, auch allgemein. Ich habe ja selber vorab selbst nochmal extra recherchiert. Sag mal, außer jetzt einigen Leuten auf DeviantArt oder den anderen sozialen Netzwerken rund um Kunst, wie zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt sage Instagram, dann denken jetzt die meisten wahrscheinlich an irgendeine Blondine, die sich irgendeinen Burger strahlend reinzieht, aber da findet man auch Kunst. Aber außer ein paar Leuten hier und da mal, wirklich im öffentlichen Bewusstsein fällt mir da nichts ein. Da gibt's einfach nichts mehr. Und ich denke mal, sowas wie ein Van Gogh, Picasso, Da Vinci und wie sie alle noch heißen, wird's in Zukunft, denke ich, da auch nicht mehr geben.
Ja, aber das ist eben, glaube ich, eben weil es das Angebot und Nachfrage nicht mehr gibt. Künstler wie Da Vinci zum Beispiel oder Van Gogh, die haben Auftragsarbeiten bekommen. Das war eine Ehre, wenn, weiß ich nicht, Michelangelo eine Kirche ausgemalt hat. Das ist einfach, dieser Wert, der existiert einfach für sehr, sehr viele nicht. Und somit kann ein Künstler gar nicht mal mehr groß unbedingt werden. Also, weil um jetzt groß und berühmt zu werden, braucht man ja auch eine gewisse Reichweite. Und um diese Reichweite zu erlangen, braucht man ja auch Leute, die die Werke einfach kaufen möchten und die einfach Interesse daran haben. Und das schrumpft kontinuierlich einfach, ja, zusammen. Es wird immer weniger, ja.
Ja, es geht immer mehr halt zu den kurz vor den Kassen in den Krabbeltischen, diese 5-Euro-Bilder, die man da hat.
Ja, genau, die von namenlosen Künstlern, ja.
Ja, teilweise zwar auch von namhaften, aber dann halt dieses Copy-Paste kurz mal draufgeklatscht.
Ja, stimmt, die kenne ich. Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ist eben auch eben der Lauf der Zeit. Wer hat Interesse, ein Bild sich an die Wand zu hängen? Es ist, wenn das Bild nicht gerade auf einen Laptop geklebt werden kann und vielleicht, weiß ich nicht, eine wasserabweisende Wirkung hat und somit irgendwo auch praktisch ist, ist einfach das Interesse sehr gering.
Oh, denke ich mal auch so. Ich denke mal, da sind wir beide gleich der Auffassung, dass wir in Zukunft eher weniger die wahrhaftige Kunst haben, sondern eher wirklich so dieses 5-Euro-Bild zum Mitnehmen. Auch dass Künstler an für sich nicht mehr so präsent sind, wie ein Picasso etwa war, beziehungsweise noch ist. Wer weiß, wie das in 100 Jahren aussieht.
Ja, eindeutig. Also der Meinung bin ich auf jeden Fall und das sieht man auch bei einer Reihe Künstler, wenn man sich ihre Bildpreise anschaut. Also es ist wahnsinnig, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat und wie wenig man inzwischen schon für sehr schöne Bilder eigentlich nur hinlegen muss, ja.
Ich denke mal, die Kunst an für sich, die wird nicht verschwinden. Nur halt wesentlich kleiner wird sie sein. Wird halt nicht mehr den Stellenwert, denke ich mal, bekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also verschwinden von der Bildfläche wird es sicher nicht. Ich glaube, es wird ähnlich gehen wie, ja, mein Paradebeispiel, handgeschriebene Briefe oder auch Bücher. Ich gehöre auf jeden Fall zu der Fraktion, die glaubt, dass Bücher auch nicht aussterben. Aber es wird wesentlich kleiner werden. Es wird wesentlich weniger Leute geben, die das nutzen werden oder sich Bilder an die Wand hängen. Und ich glaube, trotz allem, es wird natürlich auch eher in die Richtung digital gehen. Ich glaube, die traditionelle Kunst wird immer bleiben, aber es wird immer mehr in die digitale Richtung gehen, auf jeden Fall.
Somit sind wir jetzt mittlerweile auch bei einer gewissen Aufnahmezeit gelandet. Oh mein Gott, ich glaube, das sind schon fast 40 Minuten. Und zum Schluss bedanke ich mich erstmal bei dir, Elena, dass du heute mit dabei warst. Und ich überlasse dir das Schlusswort.
Dankeschön, Steve. Es ist eine große Ehre für mich gewesen, auch dabei zu sein. Und was ich nur auf jeden Fall sagen kann, über die Kunst und auch ihren Stellenwert in unserer Gesellschaft, der, glaube ich, immer bleiben wird, ist einfach, dass es im Endeffekt egal ist, wie man Kunst betreibt, welche Kunstrichtung man gerne hat. Es geht einfach in der Kunst auch um die Vermittlung von Gedanken, von Geschichten, von Erinnerungen. Und das sind alles Dinge, die uns, glaube ich, fast alle Menschen bewegen und die wir auch ausleben möchten. Und Kunst ist ein Ventil dafür. Und das ist auch das, woran ich glaube, dass Künstler ewig bleiben werden in unserer Gesellschaft und die Kunst auch ewig einen großen Stellenwert bei uns beibehalten werden. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall für das Zuhören und vielen Dank auch an Steve für diesen Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt gesund und bis zum vielleicht nächsten Mal.